Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Theaterpodcast für die Dame, die zurzeit noch Kapazitäten für frühzeitige Valentinsgrüße hat. Heute im Blick ein ganz besonderer Schuppen, das Pelze Multimedia, das von 1980 bis 96 in der Potsdamer Straße in Berlin-Schöneberg einen Raum für freie, feministische und explizit lesbische Kunst bot. In dem leerstehenden Pelzladen fanden Performances, Diskussionen und Ausstellungen statt. Gleichzeitig war es Café-Bar und sexuelle Spielwiese. Mahide Lein war von 1986 bis Anfang der 90er Organisatorin dort. Lein, Kulturvermittlerin und Konzertagentin, gilt laut Wikipedia als prägende Figur der Berliner Lesbenszene der 1980er und 90er Jahre und ist bis heute als Aktivistin über Berlin hinaus bekannt. Ich persönlich erinnere mich noch sehr gut an ihren Auftritt in Taylor Macks legendärer 24 Decade History of American Music im Haus der Berliner Festspiele. Mahide Lein erinnert sich in unserer Begegnung an das Pelze Multimedia und seine Umgebung, den Straßenstrich der Potsdamer Straße, an prägende Momente und interessante KünstlerInnenpersönlichkeiten. Viel Spaß bei diesem Trip down Memory Lane mitten in das Berlin der 1980er. Viel Spaß beim Gespräch mit Mahide Lein. Was war das Pelze Multimedia? Wie würdest du das beschreiben, rückblickend?
Naja, es gab verschiedene Etappen von 1980 bis 95, wobei ich hier nur in Anführungszeichen 86 bis 90 gemacht habe als Programmleiterin. Und das war im besetzten Haus, Potsdamer Straße 139 in Schöneberg, Berlin. Und da ist war es ein Nachtcafé mit Künstlerinnen-Treffpunkt. Damals war ja alles möglich mit Ladies Only und was wir heute ja kaum noch kennen. Wir haben ein Lokal in Berlin und nur drei in Deutschland. Das war eben dann sehr experimentell am Anfang, künstlerisch mit Musik und bildende Kunst, Ausstellungen zu Themen, irgendwelche Sachen. Da war ich aber nur Gast, weil ich gleichzeitig das Café Winterfeld gemacht habe, auch ein Frauenlokal. Und dann hat mich die Ursula Bierter, die das damals als Programmleiterin gemacht hat, die wollte aufhören und hat mich gefragt, ob ich das machen will. Na klar.
Ob du im Pelze Multimedia anfangen möchtest.
Ob ich das auch jetzt weitermachen will, weil sie aufhören wollte. Das war dann 86, fing ich dann da an. Mit der Idee, ich wollte etwas ganz anders machen, als es eh schon gibt. Und schon gar nicht sowas mit, man sitzt am Tisch und ein Blümchen in der Mitte, sondern es sollte ein beweglicher Raum sein, wo man die Frauen auch anders kennenlernen konnte als im Sitzen. Die konnten sich bewegen, konnten rumlaufen und spielen. Ich wollte auch Sexualität als normale Kommunikationsform machen. Also nicht ich wollte machen, ich wollte ein Programm auch machen.
Aber ja.
Also ich wollte einen Ort schaffen, wo Sexualität als normale Kommunikationsform möglich war, genauso wie Ping-Pong spielen oder Kaffee trinken oder gemeinsam was lesen oder alleine was lesen und so weiter. Also dass auch dieses Tabu, ich mach's unter der Bettdecke, ich mach's nur mit meiner Freundin so, und dass das was Normales ist, was alle eigentlich kennen und wollen, wo wir auch voneinander lernen können. Ach, das ist ja auch eine schöne Technik, die kann ich ja auch mal machen. Also das ist auch so ein Abgucken von anderen oder darüber vielleicht auch sprechen. Und das war eine tolle Atmosphäre. Es war eine Bar, man konnte was trinken. Ich habe auch immer Schlaraffenland gespielt und etwas zu essen hingestellt. Also ohne zu bezahlen, einfach, dass man da sich auch bedienen kann. Wer Alkohol ausschenkt, muss auch Essen anbieten. Und da gab es dann verschiedene Themen oder Ausstellungen und Performances, kleine Theaterstückchen, Filme. Also Pelze Multimedia war das Spiegelbild praktisch, der Schmetterling von Begine heutzutage. Ähnliche, also in der Potsdamer Straße 139, links und rechts. Es wurde genannt, ich bin die Hölle, Begine ist der Himmel, also Himmel und Hölle. Ja. Weil für viele, die eben auch skeptisch dem gegenüber waren, haben natürlich dann auch ein bisschen negativ gesprochen. Und dann waren wir die Hölle und die anderen der Himmel. Und alles Mögliche kam dann an Projektionen da rein. Und wer irgendwie nicht wirklich mal drin war, dem war es dann vielleicht ganz anders, als der Ruf war. Also die BDSM-Frauen waren enttäuscht, weil so wenig BDSM vorkam. Die anderen fürchteten sich vor BDSM. Damals war das noch ein sehr umstrittenes Thema. Heute wird da öfters drüber gesprochen oder dargestellt, aber damals war das noch nicht so. 86. Und was aber auch real dann war, weil immer wenn Gefühle losgelassen werden, wo du alles machen darfst oder so, dann ist ja auch, kommen auch andere Gefühle hoch. Also auch Ängste, auch Hass, nicht nur Liebe und toll, sondern auch doof und irgendwas. Und ich war damals mit einer Frau zusammen, die aus der Psychiatrie kam und ziemlich komische Sachen gemacht hat, was man eigentlich nicht so machen darf oder kann in unserer Gesellschaft, wo dieses Tabu und jenes ist. Aber die hat sich halt ziemlich viel getraut, weil die war ein bisschen ohne Grenzen. Was ich ja toll finde, also weil ich mag auch nicht die Langweilerin, die gar nichts irgendwie da aus sich macht, sondern da auch ein bisschen was anderes mitmischt und dadurch auch andere Situationen in der Gruppe oder den Gästinnen entstehen. Und dadurch war das manchmal sehr crazy und zog natürlich auch andere crazy Frauen an. Deshalb wurde Pelze Multimed in meiner Zeit auch als Klein Bonnies Ranch bezeichnet. Für andere, die das nicht wissen, Bonnies Ranch war hier eine Psychiatrie.
Die Bonhoeffer Psychiatrische Klinik.
Ja, genau. Ja. Und das wurde im Volksmund Bonnies Ranch genannt und wir waren Klein Bonnies Ranch. Damals gab es viele besetzte Häuser in West-Berlin. Da war eben unten ein Pelzeladen leer, mit dicken, geilen Gittern zum Hoch- und Runterlassen. Die waren dann in doppelten, also in so Etagen, die Pelze aufgehängt. Im Keller fanden wir auch noch Pelzestücke, was die Ursula Birter, die das am Anfang gemacht hat, auch künstlerisch verwendet hat. Und da, die Räume sind halt sehr hoch, 5,5 Meter hoch und 100 Quadratmeter groß, der Raum. Und wir hatten auch noch einen kleinen Dungeon, also einen kleinen Separé-Raum im Keller, wo du so runtergehen konntest. Und das war vielleicht noch so 3x4 Meter groß, wo Frauen runtergehen konnten, die im kleineren Sinn spielen wollten.
Ja. Von wem wurde das geleitet, ganz am Anfang? Von einer Gruppe von Frauen oder?
Ja, da waren einige Frauen, die sich da zusammengetan haben. Das war dann Ursula Birter, die das künstlerische Leitung bis 86 gemacht hat. Und Roswitha Baumeister, Barbara Waldo und Reingard Jeckel. Die waren da am Anfang, vielleicht auch noch ein paar andere Namen. Das ist aber nicht meine Zeit, da war ich nur Gästin.
Ja. Die haben es gegründet und dann bist du quasi 86 dazugestoßen.
Wir bekamen am Anfang Senatsgelder, die Miete wurde bezahlt und irgendwelche Briefmarken oder Büromaterial. Irgendwann mal 87 wurde das eingestellt. Oder die Miete wurde, glaube ich, immer bezahlt, aber die Bürokosten nicht mehr. Die Miete wurde immer bezahlt, so war das genau, vom Senat.
Und kannst du nochmal beschreiben, du hast es gerade schon ein bisschen gemacht, aber vielleicht nochmal, wie das Pelze Multimedia, wie das aussah, wenn man so reinkam oder wenn man so durchläuft. Also wie muss man sich's vorstellen?
Naja, das war eben in meiner Zeit, ja. 86 bis 90, war das eben immer unterschiedlich, wie das aussah. Alles wurde ständig verändert. Es gab, außer die Bar war fest installiert und sonst war eben alles möglich. Das sah einmal aus wie Lehrerzimmer, einmal aus wie Puff oder Domina-Studio. Und auch Kinderplanschbecken oder Sandkasten oder andere Sachen. Deshalb wechselte immer wieder das Mobiliar, kam rein und raus. Und es gab auch so feste Hocker, die man übereinander stapeln konnte, die immer drin waren. Ansonsten war alles ziemlich beweglich und war immer ständig anders eingerichtet. Je nachdem, wie ich da drauf war, je nachdem, wer gerade auch Lust hatte, irgendwas zu gestalten. Ich war da sehr offen. Alle konnten irgendwas machen, was sie machen wollen oder irgendwelche Ideen umsetzen. Und dann gab es eben auch immer wieder andere Themen für Ausstellungen, die so meistens 3-4 Wochen waren. Und es bekam auch mittlerweile den weltweiten Ruf. Es kamen Frauen aus San Francisco, aus Australien und so weiter und sagten, oh geil, das hätten wir auch gerne. Und da war ich aber auch erstaunt, weil ich dachte, in San Francisco, was immer so ein bisschen hingeschielt, so fortschrittlich uns erschien hier und vieles auch abgeguckt wurde, haben die sowas eben nicht gehabt. Die haben vielleicht Sexpartys gemacht oder so, aber nicht in dem Stil, es muss nicht um Sex gehen, sondern es durfte gemacht werden. Es gab aber auch welche, die den ganzen Abend mit einer Flasche Bier an der Theke standen und nur guckten. Und es gab es natürlich auch.
Aber hast du Sachen, die dir besonders hängen geblieben sind an Aktionen oder Ausstellungen, Auftritten, die da stattgefunden haben?
Naja, das war natürlich, ich habe es übertrieben, wie ich alles immer im Programm bei mir übertreibe. Also da hole ich gerne aus. Und wenn ich, wenn da jemand noch auftreten will, weil die Touristin war, wir haben ja damals, es gab kein Internet. Ich habe alles mit Handzettel gemacht und Plakaten.
Ja, klar.
Und es gab ja kein Internet, sondern alles dann in unserer Ladies-Only-Welt verteilt. Dann kam einer und hat gesagt, ich möchte auch gerne hier meine Performance machen. Ich komme aus Australien und bin nur dann da. Und dann schnell Fotokopien gemacht, schnell Werbung gemacht. Wir hatten damals 3 Frauenbuchläden und 3 Galerien nur für Frauen und viele Diskotheken und viele Cafés in Berlin. 44 Treffpunkte für Frauen, Ladies only. Und dann bin ich alles abgegangen mit meinem Autochen, war ja auch West-Berlin etwas kleiner. Schnell Werbung gemacht, dann durfte die noch nachts um 12 auftreten. Und vorher hatten wir ein anderes Programm, das war vielleicht um 8 oder 9. Ach nee, wir öffneten erst um 10 Uhr. Mhm. Das war ja Nachtcafé auch geblieben, die ganze Zeit bis 95. Bis morgens um 5, aber es war meistens 7, 8. Sodass ich dann noch mit zerrissenen Strumpfhosen oder irgendwas anderes in das Café M mit Rupa gegangen bin und da man noch ein Frühstück hatte oder einen Kaffee getrunken hatte mit den restlichen Gästinnen.
Ja.
Sonst gingen die nicht raus.
Ja.
Komm, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken in Metropa. Also eine Überraschung war zum Beispiel, meine damalige Freundin, nicht die Klapsmühlenfrau, eine andere, die hatte auch einen Schlüssel und die... Ich kam eines Tages rein und das war im Januar, wo unheimlich viele Weihnachtsbäume auf der Straße sind. Und die ist mit dem LKW rum und hat alle Weihnachtsbäume eingesammelt. Und die standen alle in diesen 100 Quadratmetern. Ich kam da rein, ein Duft mit Tannenbäumen. Und du musstest dann durch die Tannenbäume durchlaufen. Und irgendwie, also da konnte man natürlich durchlaufen und es roch.
Das ist ja toll.
Und das war eine ganz tolle Idee, ja. Von Kerstin. Und heute gibt es, alle müssen rot angezogen sein. Heute gibt es nur Essen in Rot. Da habe ich ein Buffet gemacht mit Essen in Rot, was auch beleuchtet war, damit man das Rote sieht. Und irgendwie musste ich mal nachts weg irgendwas holen, ich weiß nicht mehr. Und dann kam ich wieder, dann war das Licht am Buffet ausgeschaltet und dachte, scheiße, das rote Essen soll man ja sehen. Und da hat irgendjemand das gestört, dass da ein Licht war auf dem Buffet und ich sah dann lauter Aschen, lauter Zigarettenkippen im Essen, weil das niemand gesehen hat, dass das Essen ist. Damals durfte man ja auch indoor rauchen. Heute macht man das ja nicht mehr so.
Ja. Was für Leute sind noch aufgetreten, oder was?
Frauen, keine Leute, Frauen.
Frauen.
Ja, da möchte ich mal korrigieren.
Ja, gut.
Alle Frauen, die wollten. Da habe ich keine, vom irgendwas, was mich auch nicht so interessiert hat, bis das, was ich geil fand. Es gab auch welche, die noch nie auf der Bühne waren. Und das war vielleicht dann nicht so doll.
Ja.
Aber alle sollten eine Chance haben, da irgendwas machen zu können und die Erfahrung zu machen, zu performen. Ich bin ja eine Konzertvermittlung oder Kulturvermittlung und möchte gerne allen Frauen damals und heute eine Chance geben, aufzutreten, Erfahrungen zu sammeln damit oder sich auszudrücken und darüber auch zu kommunizieren. Hinterher kann man sagen, das fand ich aber doof. Aber das kam auch gar nicht so vor damals. Also Christa Beinstein ist zum Beispiel aufgetreten. Mhm. Er ist eine Künstlerin aus... Eine Wiener Künstlerin, die in Hamburg lebt. Und die war die erste Frau, die erotische Schwarz-Weiß-Fotografien gemacht hat im Claudia Gerke Verlag, Konkursbuchverlag. Die hat eine Ausstellung gemacht, Tittendominanz hieß das, und hat auch eine wunderschöne Performance damals gemacht, habe ich auch auf Video.
Also du hast, nochmal zu, darauf zurückzukommen, du hast, es gab jetzt nicht Casting oder du hast dir nicht vorher angeguckt, was die Frauen machen wollen, nee, würden, sondern es war wirklich sozusagen, die Frau, die was machen wollte, die konnte.
Ja, das machen. War ja das Ding. Nicht nur ja. die Stars, sondern es geht mir auch um die Starlets, um die Sternchen.
Ja.
Dass alle eben eine Möglichkeit haben, aufzutreten und ihre Kunst zu zeigen. Und wem es nicht gefällt, muss raus oder ein Bierchen trinken oder irgend sowas. Ja. Ne? Das sollte wirklich für alle möglich sein. Und es war auch manchmal sehr spontan möglich, ohne dass es jetzt angekündigt war. Es konnte gespielt, gesagt, gesungen, irgendwas gemacht werden, was jede will. Es gab immer einen Monitor und es war eine Musikanlage da, wo auch aufgelegt werden konnte. Also die Christa Beinstein, von denen, der ich gesprochen habe, schreibt sich mit K Christa. Und es gab auch eine Christa Biedermann, die gesagt hat, sie würde gerne aus dem Pelzeladen, ich habe denen hier einen Rosengarten versprochen, und wollte dann einen Zaun an die Wand, oder hat sie auch dann gemacht. Da war dann ein Zaun an der Wand und Rosen an der Wand. Und entsprechend war ein Monat lang auch ein Programm, wo sie performt hat und andere, die zu dem Thema irgendwas gemacht haben. Ich habe eine Freundin in Amsterdam gehabt, Ida, und die schreibt, damals haben wir ja geschrieben und nicht E-Mails gemacht. Also eines Tages kam die Post und da hat sie mir angeboten, sie will, das war auch, ich kann es jetzt leider nicht mehr richtig sagen, aber es war ein Gedicht über Rosen. Und die wusste nichts von der geplanten, das war ja noch gar nicht, publiziert und noch nicht angekündigt, kein Flyer und so weiter, war nur in der Planung. Und dann war das so ein Zufall von wegen, geil, die will, kommt aus Amsterdam, schreibt zufällig auch was mit Rosen. Na, dann kam sie dann und hat es dann da im Rahmen von diesem Monat gemacht.
Ach, cool.
Ja, das war eine Idee von Christa Biedermann. Aber es gab viele andere, die da was gemacht haben. Jill Danton, die auch später dann in der gleichen Zeit im SO 36 die Dekoration gemacht hat. Barbara Klingner hat was gemacht mit Video. Manchmal auch noch zusätzlich irgendwas, was eine spontan machen wollte. Und das war eben mir ganz wichtig, dass spontane Sachen möglich sind. Dass wir leben, dass wir uns zeigen, dass wir irgendwas kommunizieren, dass wir uns bewegen und nicht dumm rumsitzen im Lokal und wir sehen uns alle nur bis zur Gürtellinie und okay, dann gehen wir auch in die Disco und tanzen. Aber das ist dann trotzdem nochmal so ein Unterschied, dass du auch laufen kannst, dich bewegen kannst. Da war unheimlich viel Spielzeug, nicht nur Sexspielzeug hing darum, sondern auch andere Sachen. Es ist nie was geklaut worden, das will ich nochmal sagen. Es war manchmal ein richtiges Chaos von der Energie her. War natürlich auch viele Drogen ins Spiel, wie immer in Nachtlokalen und damals eben auch. War mir gar nicht so bewusst, dass es an Drogen liegt manchmal. Hab's aber dann auch mitgekriegt, weil ich bin nur eine Kifferin. Ich bin nicht so mit Drogen so bekannt.
Ja.
Und dann gab es eben auch zornige, aggressive Situationen, wo irgendwas möglich war, wo viele Angst hatten um ihre Gemälde an der Wand oder Skulpturen, die da rumstanden. Und ich war immer ganz klar, war mir, da wird nie was beschädigt. Und ich kann auch wirklich in den 4 Jahren sagen, es ist nie was beschädigt worden. Da flogen manchmal die Tassen nicht, aber irgendwas flog rum. Es wurden manchmal diese Hocker, die ich hatte, die Metallbeine hatten und so eine Holzplatte. Da flogen die manchmal, also es wurde nicht auch nur Sexualität und andere Sachen, sondern es wurde sich auch anders ausgelebt. Aber die Sachen flogen nie zum Bild, was an der Wand hing oder irgendwelche Skulpturen. Es wurde nie was beschädigt, wurde nie was geklaut oder so in diesem freien Raum, ja, was man immer manchmal denkt, hat man Angst, oh, das wird geklaut oder irgendwas, ne, oder wird beschädigt. Also wenn du das Gefühl hast von Freiheit und Offenheit und Liebe zu allen Menschen, was ich eben habe bis heute,
ja.
dann passiert auch nicht irgendwas Blödes oder Böses. Ich glaube, ich bin so eine Beschützerin oder so eine, dadurch, dass du so anders tolerant bist, kriegst du auch das zurück, Also Frauen, die Angst haben, ihre Handtasche wird geklaut, die wird wahrscheinlich geklaut.
Und lustigerweise, das sage ich genauso. Ich lasse auch mein Portemonnaie immer überall rumliegen und das ist mir auch noch nie geklaut worden. Nicht,
also das machst du in Zukunft nicht mehr.
Okay, gut. Wie kamt ihr denn zu so Entscheidungen? Warum sehe ich immer alle wahnsinnig lange diskutierend vor mir? Oder ist das meine eigene Frauenfeindlichkeit, dass ich denke, es wurde wahnsinnig viel gestritten und diskutiert, aber das ist nicht der Fall gewesen?
Naja, doch. Also in dieser Zeit ohne Internet wurde sehr viel persönlich sich gestritten und auseinandergesetzt und so. Und ich bin eine von den Fans vom Diskutieren.
Ja.
Ich liebe das zu diskutieren bis heute, weil dadurch, dass ich vielleicht auch eine andere Meinung habe als die andere, lerne ich was von der anderen, kann mich darstellen, weil ich von meiner Sache überzeugt bin. Und man kann sich so gut austauschen und vielleicht kann man sich auch nicht leiden aufgrund von dem, dass man so verschiedene Meinungen hat. Aber man diskutiert es vielleicht sogar so aus, dass man dann hinterher sich näher gekommen ist, um die andere zu verstehen und so weiter. Und hat auch was davon gelernt für mein eigenes Meinungsbild. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Wir hatten damals die Sommeruniversität in Dahlem in der FU. Und es war immer, wenn die Sommerferien waren, Semesterferien waren, hatten wir da die Frauensommeruni. Und da war dann in den Hörsälen mit 1000 Leuten große Diskussion nur mit Frauen. Ich habe da auch das begleitende Café dazu gemacht. Und es hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Und man glaubt manchmal gar nicht, dass da von 1000 Leuten, dann haben manchmal Sachen gesagt, die so ehrlich und intim waren, was ich ganz mutig fand, dass man von 1000 Leuten so intime, persönliche Sachen zum Beispiel auch gesagt hat, als Anregung, wie man auch was anders machen kann oder wie Frauen sich unterschiedlich darstellten. Und es war eben eine sehr schöne Zeit. Mhm. Und bei uns wurde auch diskutiert. Also es war Performance und Filmchen und so weiter. Natürlich wurde dann auch drüber geredet.
Wenn du jetzt programmiert hast oder wenn ihr überlegt habt oder du wie sieht unsere nächste Zeit da im Pelze Multimedia aus? Musstest du das mit ganz vielen Leuten durchdiskutieren oder
Nein,
hast du es selbst entschieden?
Ich war die Leiterin und ich habe das selbst entschieden.
Okay, verstehe. Weil das dachte ich so. Nee, ich dachte, du musst dich bestimmt rein und raus diskutieren. Machen wir jetzt die Rosen oder die Tannenbäume?
Ich habe einen Pelzeverein gegründet und dann gefiel einige Sachen nicht den Frauen, die den Verein gemacht haben. Ich hatte eine bezahlte Stelle in der Zeit und durfte nicht in den Verein.
Was für Frauen kamen denn eigentlich? War das
ganz
wirklich so quer durch den Gemüsegarten?
Ja, quer, natürlich. Ja, ja, klar.
Also das löste sich auch ein.
Es gab auch welche, die Angst haben, weil sie Angst hatten, was da drin wohl passiert mit ihnen. Es gab es auch, die sich nicht da reingetrauten. Das höre ich von manchen, wo ich denke, hä, was? Aber das war eben dann so. Und aber sonst war es wirklich querbeet. Alt und jung und Punk und Spießer. Berühmte Leute, Frau Oettinger war auch da. Da war ja noch vor der Piep-Show-Zeit und vor AIDS, ne? Und dadurch war halt sehr viel Strich auf der Potze. Also genau auch bei uns in der Potsdamer 139, wo wir waren.
Ja.
Viele Sexarbeiterinnen kamen rein zu uns, aber nur kurz, weil die auch arbeiten wollten. Und so waren viele Stammgästinnen auch kamen. Dann freute ich mich immer, trank ein Gläschen Sekt und ging wieder raus.
Auch in Pelze?
In Pelze.
Okay, ja.
Ja. Es gab viele Frauen, die reinkamen und während der Arbeit, während sie auf der Straße standen.
Ja.
Es war eine Einbeinige direkt an der Ecke, wo es hieß, die macht am meisten Geld. Und nämlich viele Frauen bis zur Polstraße vorne und in die Winterfeld rein und die ganze Potze war voll. Insbesondere eine, da erinnere ich mich noch dran, ich glaube, die hieß Michelle. Und die kam rein und die konnte ihre Finger benutzen. Und jede Finger hatte einen anderen Menschencharakter oder ein anderer Peter und Monika und wie sie alle heißen. Und dann verstellte die ihre Stimmen und die Finger sprachen miteinander und dann machte so ein kleines Theaterstückchen mit Fingern. Da stand sie da am Tresen und spielte mit ihren Fingern und erzählte eine Geschichte und trank ihr Säckchen und ging wieder raus.
Zum Arbeiten.
Ja.
Ja. Zog man dann auch weiter oder gab es dann so Leute, die Lützower Lampe, das war ja vorher, ne?
Was?
Ich stelle mir die Lützower Lampe oder das Chenou oder keine Ahnung, Jeromy Haag, das war ja alles vorher noch, ne? Weil ich frage mich immer, war das auch so, ging man dann noch so weiter in andere Orte, in andere Bars, in andere Clubs?
Naja, damals war es sowieso so. Es war ja Berlin, West-Berlin kleiner. Wir hatten die U-Bahn, wir hatten Nachtbusse schon immer. Wir waren ja damals eine der wenigen, es gab ja nur Hamburg und Berlin, wo man nachts keine Konzession zahlen musste. Dadurch lief man natürlich auch überall rum. Und jetzt nicht vielleicht in die Orte, wo du gesagt hast, ja, weil das waren ja mehr schwule Treffpunkte.
Stimmt.
Und da, wir hatten ja so viele Frauentreffpunkte. Also da ging man mal ins Lipstick, da ging man mal ins Paramount, da ging man ins das Poel, das D2. Wir hatten ja viele Nachtlokale, wo man dann auch gucken wollte, oh, ist Monika, ich besuche, will Monika sehen, ist Monika hier, ist Monika da, ist, wo ist sie denn? Dann geht man überall mal hin, gucken.
Lipstick ist natürlich auch ein toller Name. Also das ist ein toller Name für eine Bar. Ja. Wo war das?
Das ist jetzt, wo das, ich glaube, das heißt jetzt Misolane, Latin-Disco. Und das ist am Richard-Wagner-Platz.
Ah, okay.
Viele gingen auch ins Kumpelnest doch, das gibt's ja immer noch.
Klar.
Und viele sind auch vom Kumpelnest. Es gibt auch eine schöne Geschichte von Wolfgang Müller, der hat ein Buch rausgegeben, irgendwas mit den 68ern oder so. Oder Berlin, irgendwas. Der Wolfgang Müller hat dann eine Geschichte drin, weil er so bedauert, dass er da nicht zu uns reinkommt, weil er dann immer vom Kumpelnest da vorbeiging.
Klar.
Und wollte immer rein.
Da aber da wart ihr wirklich strikt. Also Männer, ja, no way.
Ja. Nee, ja. Klar. Also viele Transfrauen kamen, aber keine Männer.
Okay.
Es gab manchmal welche, weil die auch gar nicht wusste, dass Ladies Only war. Das war ja nicht so groß angeschrieben. Und die waren dann an der Tür und tut uns leid, es ist Ladies Only.
Verstehe.
Ja.
Wie ist es denn für dich nach dem Pelze dann weitergegangen?
Naja, ich bin dann nicht so glücklich aus Pelze raus, weil einige vom Haus und von dem Pelzeverein wollten nicht mehr, dass ich das nach 4 Jahren weitermache. Und ich bin da sehr unglücklich raus. Also mir ging es ein halbes Jahr scheiße. Mir war richtig kalt. Und dann habe ich mich aber auch wieder hochgerappelt nach 3 Monaten so ungefähr. Aber es hat schon ein bisschen gedauert, dass ich das nicht mehr mache. Es war ja nicht nur für mich ein wichtiger Laden, sondern für ganz Berlin und für die ganze Welt. Es waren ja viele auch aus anderen Städten und Ländern gekommen, um sich das anzusehen. Ne?
Ja.
Naja, da habe ich mich dann hochgerappelt und das war 91, fing ich dann an, weil Rosa von Braunheim hatte ein schwules Fernsehen gemacht, das hieß Andersrum, beim Fernsehen aus Berlin, FAB.
Mhm.
Und das war so eine Wiederholschleife, alle 2 Wochen eine andere Sendung. Und als er das 3 Monate gemacht hat mit seinem Team, haben die mich gefragt, ob ich jetzt das auch lesbisch machen würde und wir machen uns abwechselnd. Und da habe ich mir die Frauen, die Filme machen, Kameraton Licht oder auch kreative Frauen, die einfach Lust hatten, journalistisch oder was redaktionell zu machen, habe ich die so zusammengetrommelt und wir haben uns auch hier getroffen. Das war damals alles ganz leer, ein blauer Fußboden und wenig auf dem Boden rumsitzen, so ungefähr, war relativ leer hier alles. Da haben wir uns dann regelmäßig jeden Montag getroffen und Sendungen miteinander gemacht, 2 Jahre lang. Das habe ich 91 bis 93, 92 bis 95 habe ich lesbisch-schwulen Kulturaustausch gemacht mit Russland, mhm, in St. Petersburg, wo ich 92 mit Andreas Strohfeld den ersten Christopher-Street-Day Russlands organisiert habe.
Und du hast ja jetzt eine Agentur, eine Künstleragentur. Künstlerinnenagentur. Künstlerinnenagentur.
Genau. Aber nicht nur Artist, sondern auch Events. Ich mache auch Events, ich mache kleine Festivals hier in Berlin und Künstlervermittlung, also meistens Musikerinnen, arbeite aber auch mit allen Arten der Künste, die dann bei den Events vorkommen. Wie jetzt zum Beispiel am 8. März mache ich zum 4. Mal ein Frauenfestival, ein eintägiges. Da kommen dann alle Arten der Künste zusammen, wo ich auch immer Poetry oder eine kleine Ausstellung oder also nur für einen Tag mache.
Ja. Wo wird das sein?
Im Forum Factory, da bearbeite ich sehr gerne.
Aber jetzt nochmal ganz anders gefragt, wenn du Kulturvermittlerin bist. Und jetzt geht es ja bei mir, was mich auch immer so interessiert, ist, warum gilt manche Kultur als so hochwertig und ist so total Kunst und manches gilt irgendwie so als Schrott. Was findest du denn, dass die Herausforderung daran, so Kultur an die Frau zu bringen?
Kunst als Schrott kann man gar nicht machen.
Also was?
Kunst als Schrott zu bezeichnen, ja, geht gar nicht.
Ja.
Also das ist Ansichtssache und deine Sinne werden angeregt oder nicht. Geld spielt bestimmt auch eine Rolle, wenn du gutes Marketing hast und viel Geld bezahlen kannst. Das, so geht's mir ja. Ich habe ja immer, ich bin immer so ein bisschen Existenzminimum, was mich auch wahnsinnig nervt bei meinen vielen Sachen, die ich gemacht habe, jetzt 50 Jahre lang. Ich kenne so viele Musikerinnen, wo ich denke, hä, da ist doch der und der oder die und die viel besser oder irgendwie, wie kriege ich die hoch? Wie kriege ich die hoch? Ja, Marketing, wenn ich jetzt viel Geld hätte, könnte ich da ganz anders werben, ja, und so, ne?
Ja.
Das ist ein Problem. Und manche Künstlerinnen sind ja schon lange bei mir, Joaquin Labana oder andere. Und die möchte ich gerne auf dem Weltmarkt richtig geil rausbringen, aber, und gehe auch auf internationale Messen, aber es gelingt mir nicht richtig. Ich weiß nicht woran. Vielleicht auch, weil ich so vielseitig bin, dass ich auch noch dieses und jenes mache. Nicht spezialisiert bin auf, ich bin eine Rockagentur oder so, ne? Ich bin Weltmusik, alles ist möglich. Von Punk bis Blues oder irgend Jazz oder irgend sowas, ganz verschiedenartige Sachen. Traditionelle Musik mag ich zum Beispiel auch. Bin viel mit traditioneller Musik, die ich eher rockig manchmal finde als traditionell so ungefähr.
Ja.
Und dadurch bin ich nicht so spezialisiert. Diese Vielseitigkeit ist auch behinderlich.
Ah, verstehe. Ja, ja, klar. Das ist so ein bisschen, naja, wie es Pelze, wo so viel stattfindet, dass man dann gar nicht mehr, dass Leute die unterschiedlichsten Vorstellungen,
ja,
davon haben,
ja, ja,
und denken so, was ist es jetzt, ja, genau? Aber es ist natürlich eigentlich toll.
Also wenn du mich fragst so nach Highlights in Pelze, weil alles, das war eben das Interessante, dass alles so irgendwie funktioniert mit dieser Vielseitigkeit, ne? Also, dass du alles machen konntest. Du konntest in der Ecke sitzen und ein Buch lesen, aber da konnten auch zwei Sex machen. Und da war wieder irgendeine Diskussion. Es waren ja auch so ein L-Raum, wo man dann nicht unbedingt den ganzen Raum so mitbekam. Man konnte sich auch von anderen Situationen trennen und was anderes machen. Und diese Vielseitigkeit, die wir damals zum Ausdruck bringen konnten, das war einfach eine geile Sache. Es ist einfach eine tolle Sache. Dadurch, dass ich ja auch die sogenannten verrückten Frauen anzog oder zu, also waren auch da, die in anderen Lokalen rausgeschmissen wurden, weil sie störten. Bei mir gab es kein Hausverbot. Ich war die einzige hier in Berlin, die kein Hausverbot verteilte.
Ja.
Und dadurch war eben manchmal ein richtiges Chaos auch. Und da hätte ich manchmal gerne auch einen rausgeschmissen, weil das wirklich auch mir voll auf die Nerven gegangen ist und anderen eben auch auf die Nerven gegangen ist. Aber mein Wunsch war, wenn ich die rausschmeiße auf die Straße, da wird sich nichts ändern. Dann landet die irgendwo und ist vielleicht dann voll beschissen dran. Also das muss ich im Raum mit den Personen, mit den Frauen, die im Raum sind, lösen. Auch lösen. Und das, so war das dann auch. Die ging dann auch raus, gut raus. Ne? Und alle gingen gut raus. Und das löst sich dann innerhalb dieser Personen, die da sind. Und das war mein Wunsch. Und das, so war das. Und das ist auch ein Höhepunkt sozusagen, ja, in dieser Zeit.
Ach toll.
Ja.
Ah, das ist eine tolle Geschichte. Oder eine tolle Haltung. So.